Herr Bontrup, das Vorwort des diesjährigen Memorandums der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik ist Jörg Huschmidt gewidmet, der am 5. Dezember letzten Jahres verstarb. Sie, Herr Bontrup, waren Freund und Schüler Jörg Huschmidts. Vielleicht können Sie uns am Anfang unseres Interviews etwas zu ihm sagen.
Ja, mit Jörg Huschmidt hat die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik sicherlich einen ganz großen Ökonom verloren, einen ganz großen Ideengeber, der ja auch die Arbeitsgruppe 1975 mitgegründet hat. Jörg Huschmidt hat sich immer massiv theoretisch, wissenschaftlich für die Arbeitsgruppe eingesetzt und er hat ja dann auch noch 1995 die europäische Gruppe mit konzipiert. Also Jörg ist da für uns ein ganz, ganz herber Verlust. Er ist viel zu früh verstorben. Er ist ja leider nur 69 Jahre alt geworden. Er war mein Lehrer. Ich habe bei ihm promoviert. Und er hat in vielen wissenschaftlichen, wirtschaftswissenschaftlichen Bereichen Impulse gegeben. Auf dem Gebiet der Konzentrationsforschung, der wettbewerbstheoretischen Forschung. Das waren seine Anfänge. Dann hat er auch sehr viel geforscht, zuletzt über die Finanzmärkte. Sein Buch, das hat ja Furore gemacht, 1999 in der Erstauflage erschienen, wo er sich mit den Finanzmärkten auseinandergesetzt hat, wo er 1999 schon vor der jetzigen Entwicklung in dem Buch gewarnt hat. Also er war auch ein vorausschauender, großer Ökonom und die Bundesrepublik Deutschland hat mit ihm sicherlich eine ganz große ökonomische Persönlichkeit verloren.
Genau, das Buch Politische Ökonomie der Finanzmärkte, wo komplexe Sachverhalte sehr verständlich formuliert erklärt werden. Eine Neuauflage wird es ja nun leider nicht geben. Die letzte Auflage war von 2002, aber vielleicht an dieser Stelle sei nochmal hingewiesen auf einen Artikel, den der Jörg Huschmidt letztes Jahr im Juni 2009 in der Zeitschrift für marxistische Erneuerung geschrieben hat mit dem Titel »Nach der Krise das Ende des Finanzmarktkapitalismus«, wo er die Frage stellt, ob die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise Einfluss haben wird auf die längerfristige Struktur und Entwicklung des Kapitalismus. Zitat, wird nach der Krise alles anders sein oder wird, wie nach dem Ende der Asienkrise und dem Platzen der New Economy Blase, alles so weitergehen wie bisher bis zur nächsten Krise? Sind Finanzmarktkapitalismus und Neoliberalismus durch die Krise so geschwächt, dass ein anderes politisch-ökonomisches Regime sich mit Macht aufdrängt? Zitat Ende. Er beantwortet diese Frage im Verlauf des Artikels pessimistisch und hat damit wohl recht behalten. Sehr interessant ist dieser Artikel auch, weil die politisch-ökonomischen Hintergründe noch einmal verdeutlicht werden, die zur Herausbildung des Finanzmarktkapitalismus geführt haben. Und ja, ein Vorteil ist, dass es 14 Seiten lang ist, das heißt relativ kurz, aber sehr fundiert. Herr Bontrup, apropos weltweite Wirtschafts- und Finanzmarktkrise, die kriegen wir jetzt in mehreren Akten vorgespielt und zurzeit erleben wir den Griechenland-Akt. Wir geben Ihnen jetzt einmal 5 mögliche Erklärungen für das derzeitige Griechenland-Desaster vor und wollen Sie fragen, welche davon in welchem Ausmaß zutreffend sind Ihrer Meinung nach. Erklärung 1. Diese verbreitet vorneweg eine sogenannte Zeitung in täglicher Millionenauflage. Sie wissen schon, die mit den 4 großen Buchstaben. Ich erinnere den Namen gerade nicht so richtig. Ich glaube, blöd oder so ähnlich heißt sie. Demnach sind die Griechen aber sowas von faul, gemessen an uns fleißigen Deutschen, wollen Mitte 50 am besten schon in die Rente gehen, die dann auch noch luxuriös hoch ist, genau wie ihre Löhne. Sie haben also mit einem Wort weit über ihre Verhältnisse gelebt und müssen sich jetzt über ihren Staatsbankrott nicht weiter wundern. Erklärung 2. Griechenland hat sich mit gefakten Zahlen seine Teilnahme am Euro erschlichen. Gefaked waren auch seine Angaben zum aktuellen Defizit. Als herauskam, dass das tatsächliche Defizit fast doppelt so hoch ist als vorher angegeben, geriet der Finanzmarkt, das rätselhafte Wesen, in Panik. Griechische Staatsanleihen wurden en masse abgestoßen, die Zinsen schossen durch die Decke und Griechenland war pleite. Erklärung 3. Genau andersherum sei die Geschichte zu erzählen, meinen andere gewichtige Finanzmarktakteure, allen voran mit Credit, Default Swaps und Leerverkäufen handelnde Investmentbanken und Hedgefonds, haben Arm in Arm mit Ratingagenturen wie Standard & Poor's Griechenland an den Rand der Pleite getrieben und ihren Reibach dabei gemacht. Erklärung 4. Griechenland habe einen viel zu aufgeblähten Militärsektor, der über 4% des Staatshaushalts verschlingt. Zudem werden die Reichen, wenn vielleicht auch nicht Schönen des Landes, viel zu gering besteuert. Allgemein lasse die Steuermoral sehr zu wünschen übrig. Erklärung 5. Deutschland ist das eigentliche Problem in der Eurozone. Mit seiner wirtschaftlichen Potenz und seiner einseitig auf den Export ausgerichteten Wirtschaftspolitik des Steuer- und Lohndumpings konkurriert Deutschland den Rest der Eurozone an die Wand. Herr Bontrup, welche der genannten Erklärungen halten Sie in welchem Ausmaß für zutreffend?
Naja, also diese 5 Punkte, die Sie ja geschildert haben, da ist ja überall ein Stück Wahrheit drin. Man muss es sicherlich im Kontext sehen. Also mit dem ersten, die Griechen sind faul oder die Griechen haben über ihre Verhältnisse gelebt. Also da würde ich mal massive Abstriche machen. Sicherlich die gefälschten Zahlen, das war unschön, aber das erklärt natürlich keine Krisenursache. Dass die Hedgefonds, dass es da zu einer zu Spekulationen gekommen ist, geht Griechenland in den Staatsbankrott, das hat das sicherlich befeuert, das muss man schon sehen. Die überproportionalen Rüstungsausgaben im Staatshaushalt, keine Steuermoral, Griechenland hat in der Tat, was die Steuereinnahmen anbelangt, große Defizite, auch aufgrund von Korruption sicherlich. Und das Letzte, was Sie nannten, Deutschland hat alles niederkonkurriert, da ist natürlich auch viel Wahrheit drin. Wir haben als einziges Land in der EU ja massive oder als eines der wenigen Länder massive Exportüberschüsse. Also da ist überall was von wahr. Aber ich will es nochmal auf einen anderen Kontext bringen, und das war ja auch das, was Jörg Huschmidt, will ich auch nochmal in Erinnerung rufen, immer gesagt hat, dass wir vor einem gigantischen Umverteilungsproblem durch das neoliberale Dogma, das ja schon Mitte der 70er Jahre losgetreten wurde, weltweit, in den einzelnen Ländern mehr oder weniger dann ja auch umgesetzt, dass die Umverteilung von unten nach oben eigentlich das Problem der Krisenursache ist, die wir jetzt alle weltweit erleben. Und das wird überhaupt nicht diskutiert oder zu wenig diskutiert, vielleicht von ein paar wenigen kritischen Ökonomen, wie auch von der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik immer wieder in den Fokus gerückt, dass diese eigentliche Krisenursache der Umverteilung und der Privatisierung auch, erinnere ich, und das hat Jörg Huschmidt auch immer wieder betont, die Altersversorgungssysteme, die ja dann zu 2 Effekten geführt haben, diese Umverteilung. Einmal ist Geld nach oben gespült worden, wenn ich das mal so ganz einfach formulieren darf, und unten bei den mittleren und unteren Einkommensschichten ist Kaufkraft ausgefallen. Das heißt, die Realwirtschaft hatte Wachstumsprobleme und immer mehr Liquidität, Geldvermögen wurde an die Finanzmärkte gespült, suchte Anlage, fand keines mehr, weil eins ist ja klar, das ist ja eine einfache ökonomische ein einfacher ökonomischer Tatbestand, dass der Vermögende, der Reiche immer den Schuldner, den Kreditnachfrager benötigt, sonst kann er sein Vermögen ja nicht verwerten ökonomisch. Und wenn dann immer mehr nach oben umverteilt wird, und das ist gelaufen weltweit in allen Ländern, mehr oder weniger sind die Lohnquoten verfallen und so weiter, dann ist klar, dass dann die Vermögenden auch den drittklassigen Schuldner letztlich akzeptieren müssen. Und das war ja dann in den USA besonders extrem mit der Immobilienblase, die dann letztlich auch geplatzt ist und das ausgelöst hat. Die Krise ausgelöst, wohlgemerkt ausgelöst, ist keine Ursache. Die Ursache ist die Umverteilung. So, und das ist überhaupt nicht auch heute in der politischen Diskussion. Das wundert uns mehr, und wir haben das ja auch nochmal im jetzt vorgelegten Memorandum an vielen Stellen betont, dass man weltweit in der herrschenden Politik überhaupt nicht diesen Grundtatbestand als die Ursache kritisiert. Und wenn man nicht die Ursachen wirklich bekämpft, wir sehen das ja jetzt auch an dem Ölloch im Golf von Mexiko, da ist die Ursache, die kennt man, da muss das Loch da unten geschlossen werden, sonst nützt alles andere nichts, sonst ist alles andere nur ein Bekämpfen von Symptomen. Und deshalb, wenn man das mal hier jetzt drauf überträgt, müssen wir die Ursache bekämpfen weltweit, und das ist die Umverteilung. Und diese Lücke oder dieses Problem ist bis heute nicht anerkannt und ist bis heute nicht bekämpft. Und deshalb werden wir auch in die nächsten Krisen weiter reinlaufen. Und jetzt zurück zu Griechenland, dass dann Länder, wie Griechenland. Da können Sie genauso gut dann die Spanier, die Franzosen hinterher nennen, die Länder, die im Grunde genommen durch diese Umverteilung, weil sie schon per se schlechte Produktivitäten haben oder schlechtere zumindest als wir sie in Deutschland haben, wir haben sie dann ja nochmal eingesetzt mit Lohndumping, mit Lohnverzicht, um dann sozusagen dieses Delta der unterschiedlichen Produktivitäten zu diesen Ländern nochmal zu vergrößern, dass dann diese Länder in die Verschuldung geraten. Das sehen wir ja in Griechenland. Und zwar in eine doppelte Verschuldung. Einmal mit ihren Staatshaushalten und zum anderen auch mit ihren Leistungsbilanzdefiziten. Und dass dann in einer Krise dieses Manifest wird, sozusagen, dieses dann nach oben gespült wird und dann diese Länder am Ende sind, weil sie ihre Schulden nicht mehr bedienen können, das ist dann eigentlich nur noch ein ökonomisch trivialer Tatbestand. Also nochmal, die Ursache, das neoliberale Dogma, das nur eins wollte, umverteilen von unten nach oben, das ist die Ursache, wird überhaupt nicht diskutiert. Und deshalb werden wir auch weiter ganz große Probleme weltweit haben, weil wir die Ursache nicht schließen, sozusagen diese Umverteilung nicht beenden, sondern wir wollen auf diesem Sektor weitermachen. Und da befürchte ich dann für die Zukunft, weil wir eben diese Ursache nicht bekämpfen, das Allerschlimmste.
Die Hilfe der Euro-Freunde ist ja nun derart, dass Griechenland seine Feinde kaum erfürchten muss. Satte 5% soll Griechenland für die ihm gewährten Hilfskredite bezahlen, die etwa Deutschland sich für einen weit geringeren Zinssatz zuvor selbst leiht. Dabei soll Griechenland eine Summe von 13% seines Bruttoinlandprodukts bis 2014 einsparen. Trotz dieser Sabotage an seinem Binnenmarkt und der Unmöglichkeit, seine Exporte durch die Abwertung seiner Währung zu steigern, soll Griechenland bei dieser Operation zahlungsfähig bleiben. Man muss nicht Ackermann heißen, um vorauszusagen, dass das nicht funktionieren wird, oder?
Vollkommen richtig. Also da sieht man ja an dieser Maßnahme, an dieser Therapie, wie hilflos, wie unfähig auch herrschende Politik ist. Man will im Grunde ja jetzt mit einem lupenreinen neoliberalen Instrumentenkasten, wir kennen den ja auch vom IWF, der über Jahre ja praktiziert worden ist, wenn Länder in die Schieflage gekommen ist, der IWF ist da reingegangen. Das waren immer drastische Sparprogramme und die Länder sind damit letztlich in ihren Binnenstrukturen, in ihren gesellschaftlichen Strukturen letztlich zerstört worden. Und das will man jetzt auch mit Griechenland machen. Das heißt, man gibt Griechenland ja nicht einmal die Möglichkeit einer wirklichen Entschuldung, was man mit anderen Ländern teilweise sogar gemacht hat. Ich erinnere hier an Russland, ich erinnere hier an Argentinien, die ja auch vor großen Problemen gestanden haben und teilweise dann kurzfristig ihre Kredite auch nicht bedienen konnten, dass man ein Entschuldungsprogramm aufgelegt hat. Das macht man in Griechenland nicht. Man macht in Griechenland, ihr bekommt von uns einen Kredit, den zahlt ihr, wie Sie sagen, wie Sie schon ausführten, mit 5%. Selbst holt Deutschland sich an den Kapitalmärkten dieses Geld für 3%, macht noch einen Reibach, macht noch einen Profit damit. Und gleichzeitig sagt man den Griechen, jetzt müsst ihr aber endlich euer Staatsdefizit in Ordnung bringen und müsst drastisch sparen. Man wird sich kaputt sparen, denn eigentlich ist das ja eine Trivialität. Ja, wenn der Staat jetzt auch noch zusätzlich Nachfrage aus dem Kreislauf herausnimmt, dann wird das Wachstum natürlich wegbrechen. Aber nur Griechenland, wenn man überhaupt eine Chance hat in Griechenland, kann man über Wachstumsprozesse aus der Verschuldung herauskommen. Und das wird hier abgewürgt. Also das ist so borniert, dieser Ansatz ist so borniert, der hört im Grunde nicht funktionieren. Und da muss man auch dem Herrn Ackermann recht geben, wenn er sagt, die Griechen werden das unter so einer Quarantäne sozusagen niemals schaffen, aus ihrer Krise herauszukommen.
Herr Bontrup, hätten Sie einen Entschuldungsprozess wie im Fall Russland oder Argentinien also befürwortet?
Ja, absolut. Das ist die einzige Möglichkeit. Der Kollege von uns in der Arbeitsgruppe, Rudolf Hickel, hat da ja auch in jüngster Zeit 2-3 Veröffentlichungen zugemacht. Man muss, das war die einzige oder ist der einzige richtige Weg, dass man jetzt gesagt hätte, gut, Griechenland, ihr habt da sicherlich auch ein Stück weit über eure Verhältnisse gelebt. Volkswirtschaft, das will ich auch nochmal hier von dieser Stelle aus sagen an unsere Bundeskanzlerin, die ja gesagt hat, wir Deutsche hätten über unsere Verhältnisse gelebt. Also das ist ja nun wirklich grundfalsch. Eine Volkswirtschaft kann ex Definition, ist eigentlich erstes Semester, Volkswirtschaftslehre nur dann über ihre Verhältnisse leben, wenn sie mehr langfristig oder mittelfristig mehr importiert werden als exportiert. Das ist ja genau bei uns nicht der Fall. Aber die Griechen haben über ihre Verhältnisse gelebt, weil sie haben natürlich mehr importiert als exportiert. Das kann man kurzfristig machen, langfristig geht das nicht. Wir Deutsche waren davon die Profiteure, weil wir haben auch dahin geliefert mit unserer Exportwirtschaft. Aber jetzt hätte man im Grunde genommen ein Schuldungsprogramm machen müssen für die Griechen und nicht so ein Kreditprogramm, und das noch mit 5% Verzins. Entschuldung hätte bedeutet, dass die Gläubiger jetzt sozusagen zur Kasse gebeten worden wären. Das wollte man nicht. Ja, wie bei einer man kann das ja vergleichen mit einer privatwirtschaftlichen Insolvenz. Nehmen Sie jetzt den Fall Akandor, da streitet man ja zurzeit immer noch, Karstadt, die Gläubiger, die da zur Kasse gebeten worden sind über ein Entschuldungsprogramm. Das hätte man hier auch machen müssen. Da kommt immer das Argument dann wieder, ja, da sind zu viele Banken drin, die da die Gläubiger sind. Dann hätten die Banken wieder Probleme bekommen. Das mag sein, aber so ist es auch keine Lösung. Jetzt hat Griechenland weiter massive Probleme und die anderen Länder, die ja auch ähnlich in der realwirtschaftlichen Struktur aufgestellt sind wie die Griechen, also auch schlechte Produktivitäten haben, schlechte Wettbewerbsindikationen haben. Auch diese Länder drohen jetzt im Grunde genommen, deshalb musste man ja auch hinterher schieben, sofort diese 750 Milliarden, da hat man ja von Seiten der EU-Kommission und des IWS dann reagiert, hat gesagt, da müssen wir jetzt dann so einen Kreditrahmen aufbauen, damit uns diese anderen Länder, weil sie eben schlechte Daten haben, auch noch hinterher umfallen, und dann haben wir im Grunde genommen die gesamte Europäische Union sowohl ökonomisch als auch politisch so instabil gemacht, dass sie nicht mehr tragfähig ist.
Ja, nochmal zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Also Kritiker sagen ja, hätte man einen Entschuldungsprozess bei Griechenland gemacht, wie bei Russland und Argentinien, dann wären die Zinsen für Anleihen von Spanien, Italien, Irland und so weiter aber glatt sofort durch die Decke geschossen. Ist das nicht richtig?
Ja, das ist durchaus vorstellbar, dass die Kapitalmärkte, die ja nach wie vor so dominant sind, weil sie immer noch nicht staatlicherseits an die Kette gelegt worden sind, das ist ja auch das Problem. Ja? Man argumentiert ja schon wieder voll mit den Märkten, ja, sagt, die Märkte lassen das nicht zu. Ja, warum lassen die das nicht zu, die Hedgefonds? Ja, weil es sie immer noch gibt. Ja, das ist ja auch das Verrückte, dieses völlige Versagen von Politik, da nicht den Schritt zu gehen, diese negative Form von Spekulation über Derivate, über Leerverkäufe. Deutschland hat ja jetzt, das muss man ja auch anerkennen, alleine den Versuch da mit dem Verbot der Leerverkäufe gemacht, und schon kommen mal die anderen europäischen Länder sofort aus dem Busch, vor allen Dingen die Briten, und verwehren sich dagegen. Die USA haben da auch noch Probleme mit. So, da sieht man ja auch die politische völlig heterogene Gemengelage. Sie ist komplex und schwierig, weil die Interessen natürlich völlig unterschiedlich sind. Die Briten mit ihrem Finanzplatz sehen das sehr skeptisch. Sie wollen weiter liberalisierte, deregulierte Finanzmärkte. Wir Deutsche, die Bundesregierung hat da zumindest mit Frau Merkel gelernt. Aber das reicht ja alles hinten und vorne nicht aus. Das heißt also, dann kann es natürlich, wenn man dieses Loch sozusagen nicht trocken legt oder stopft, dann kann es natürlich zu solchen Kapitalmarktreaktionen führen. Das ist klar. Aber da sage ich dann lass uns den ersten Schritt machen, die Kapitalmärkte endlich wieder an die Kette legen, wo sie ja mal gelegen haben. Und dass wir dann im Grunde um diese Schritte einer Entschuldung gehen. Und da muss man das sicherlich auch in einem holistischen, in einem ganzheitlichen Ansatz sehen. Da muss man nicht nur ein Land sich dann rausnehmen, da muss man sich die Struktur innerhalb der Euro-Länder angucken. Und da gibt es viele, die schwachbrüstig sind. Und da muss man sozusagen gemeinschaftlich, und zwar sofort für alle Länder, auch eben eine entsprechende Lösung finden, damit wir hier zu einem Konvergenzprozess sozusagen kommen. So wie man das jetzt gemacht hat, einzelnes Land und dann die Märkte frei weiter schalten und walten lässt, das ist völlig, völlig falsch.
Und so wird auch das von Ihnen angesprochene 750 Milliarden Euro Paket, das geschnürt worden ist in der Nacht vom 9. auf den 10. Mai übrigens unbedingt, das wurde ja betont, unbedingt noch bevor die Tokioter Börse öffnete, das ließ auch tief blicken über den...
Ja, das stützt ja meine Aussage. Ja, das stützt ja genau meine Aussage, dass man im Grunde, ja, wie soll ich es formulieren, ja, dass man eigentlich den zweiten Schritt vor dem ersten Schritt macht. Ja, also erster Schritt heißt zunächst einmal ganz leidenschaftslos, das müsste eigentlich ja jetzt jedes, jedes Kind eigentlich erkannt haben, dass man die Finanzmärkte nicht so liberalisiert, wie wir es gemacht haben in der Vergangenheit, da ihr Unwesen treiben lassen. Das muss als erster Schritt folgen. Und da muss man den zweiten, den fiskalischen, den realwirtschaftlichen Prozess gehen. Da muss man gucken, wo sind jetzt die Schwachpunkte, wie kann man jetzt diesen Ländern durch einen Konvergenzprozess, durch einen Annäherungsprozess sozusagen, wie kann man diesen Ländern jetzt realwirtschaftlich helfen, das wäre ein vernünftiger Weg. Aber jetzt zu sagen, und das wird ja dann immer auch wieder vorgetragen werden, das ist mir völlig klar, das werden wir immer wieder hören, ja, aber die Märkte. Ja, Ackermann kommentiert das ja auch schon wieder so, ja, der vom Saulus zum Paulus geworden ist, wo er argumentiert hat, ich glaube nicht mehr an das reine Marktprinzip, das hat er ja auch gesagt, und jetzt argumentiert er schon wieder rein so marktradikal, so nach dem Motto, ja, die Finanzmärkte, das sind die besten Akteure, die wissen am besten, wo sozusagen die Allokationen sich vollziehen, und deshalb lasst die Märkte bloß mal machen, das ist schon sehr richtig. Das heißt, wir sind in unserem Denken auch wieder voll neoliberal, in diesem marktradikalen Duktus sind wir wieder voll verfallen, und das ist meine große Sorge, das ist auch die große Sorge der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik, dass immer noch nichts begriffen worden ist. Wir haben ja 35 Jahre mit der Arbeitsgruppe immer wieder in unserem Memorandum davor gewarnt, vor diesem neoliberalen Umverteilungsdogma, und es ist bis heute nicht begriffen, und das kann einem nur Angst und Sorge machen.
Naja, dahinter stehen natürlich auch starke materielle ökonomische Interessen. Kann eine Währungsunion ohne eine gemeinsame Fiskal-, Finanz-, Wirtschafts- und Sozialpolitik überhaupt funktionieren?
Nein, kann sie nicht. Das ist völlig klar. Und das haben wir auch immer gesagt von der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik. Es muss ein Konvergenzprozess stattfinden. Der ist ausgeblieben, weil man eben, die Begründung ist doch klar, weil man eben natürlich, Sie haben recht, Interessen in der Ökonomie verbirgt sich immer das Interessenproblem. Das ist ja auch nur eine triviale Feststellung, dass dieser Konvergenzprozess eben nicht gelaufen ist mit der Einführung des Euros. Das funktioniert einfach nicht. Man kann nicht eine Währung haben und auch unterschiedliche Staaten haben. Das wird auch immer das Problem, das wird auch immer im Grunde genommen die Krücke sein, ja, die diesen Euro belasten wird. Das ist auch anders als mit dem US-amerikanischen Dollar. Das ist eben ein Bundesstaat, ja, und das ist völlig anders mit dem Euro. Da werden weiter nationale Interessen, nationale, völlig unterschiedlich aufgestellte Länder dahinter stehen. Und das wird immer auch das Problem dieses Euros sein.
Ihre Prognose zum Euro, wird es den Euro in, sagen wir mal, 3 Jahren noch geben?
Ach, das ist ganz schwierig. Das ist ganz schwierig, diese Frage zu... Ich hoffe, dass es ihn noch gibt. Denn es wäre grausam, wenn wir den Euro nicht mehr hätten. Dann hätten wir ja im Grunde, was ja auch uns zu Recht vorgehalten worden ist, auch vor der Einführung, obwohl dann nach der Einführung das noch schlimmer geworden ist, ich erinnere hier nochmal an den Begriff des D-Mark-Imperialismus, dass sich im Grunde genommen, ja zumindest in Europa, die Länder alle an der starken D-Mark haben orientieren müssen. Da waren wir auch in Europa unbeliebt. Jetzt mit der Euro-Einführung sind wir natürlich im Windschatten mit unserer Exportwirtschaft. Nochmal ganz klar, das ist so klar wie Klärchen, der ganz klare Profiteur der Einführung dieses Euros, weil er schlicht und ergreifend nicht so aufgewertet hat, ja, nicht so aufgewertet hat, weil wir auch Länder drin hatten mit hohen Defiziten, Leistungsbilanzdefiziten, die sozusagen diese Aufwertung gedrückt haben. Stellen Sie sich nur mal vor, das kann man auch wunderbar in einer Kurve zeigen, grafisch zeigen, wir hätten diese Exportüberschüsse, die wir erzielt haben, seit 99 ist der Euro ja eingeführt worden, die wären zu einer solchen Aufwertung hätten die zu der D-Mark geführt, dass das von vornherein schon beendet worden wäre, dieser Exportüberschuss, das muss man ganz klar sehen. Insofern sind wir im Windschatten des Euros gesegelt, haben damit natürlich um uns herum alles niederkonkurriert, das muss man ganz klar sehen, weil wir ein zweites gemacht haben. Wir haben nicht die entsprechende Aufwertung beim Euro, wir haben gleichzeitig mit einer massiven Umverteilung bei uns im Land, die Lohnquoten sind verfallen, die Gewinnquoten sind gestiegen, das ist ja wieder die Umverteilung, die auch neoliberal gewollt wurde, haben wir im Grunde genommen diesen Lohnverzicht auch dann noch zusätzlich eingesetzt, indem wir die Exportpreise damit haben ein Stück weit nach unten bringen sollten. Also wir haben quasi doppelt angegriffen, von einer doppelten Flanke sozusagen, wenn man das mal so sagen darf, angegriffen, einmal mit der Nichtaufwertung des Euros und zum anderen mit unserer Lohnzurückhaltung. Und da ist völlig klar, bei den qualitativ guten Produkten, Automobilindustrie, chemische Industrie, Pharmaindustrie, Maschinenbau, man kann ja die ganzen Produkte aufzählen, die Deutschland hier produziert, da konnte keiner mit uns mehr international mithalten. Deshalb waren wir auch international 7-mal in Folge, glaube ich, Exportweltmeister, sogenannter. Also das ist völlig klar, das Szenario. Nur das ist kein Zukunftsszenario. Das ist ja das Problem. Das hat ja keine Zukunft. Und Politik glaubt aber in Deutschland, herrschende Politik, muss man sagen, dass wir so weitermachen können, dass wir weiter Exportweltmeister sein können, dass wir dieses neoliberale Dogma, dieses Modell in die Zukunft transferieren können. Das ist doch der Trugschluss und das ist unser Problem. Das ist in der herrschenden Politik nicht mal im Ansatz begriffen.